Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Hier bekommt ihr eine neue Folge, Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Peter ist zurück aus Österreich. Ich habe ihn hier live und in Farbe an meinem Esstisch sitzen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie groß meine Freude ist. Peter, schön, dass du da bist.
Ja, meine Freude ist nicht weniger. Ich bin auch froh, hier zu sein, in Deutschland mal wieder zu sein, auch wenn es nur für ein paar Tage ist. Und sehr gerne bin ich natürlich hier in deinem schon sehr lieb gewonnenen Wohnzimmer. Ich schaue auf die mir bekannten Bilder. Das eine Bild habe ich sogar abgekupfert, das habe ich mir auch geholt, weil mir das so gut gefällt.
Du guckst immer, was ich so an neuer Deko habe, ne? Um zu gucken, ach, das könnte ich mir aber eigentlich auch bestellen.
Ja, man kann vielleicht sagen, du bist meine Inspiration.
Deine Muse.
Ja, so weit will ich nicht gehen, aber Inspiration, was Deko anbelangt und Kunst.
Guck mal, demnächst bestelle ich einfach alles doppelt.
Eine wunderbar geschmackvoll eingerichtete Wohnung und also da nimmt man unheimlich gerne auf. So auch die heutige Folge, die Krux mit dem Gips. Ich bin ja ganz froh, dass ich aus einer Skiregion komme und keinen Gips trage.
Du fährst doch auch gar keinen Ski.
Ja.
Also die Gefahr war jetzt schon eingedämmt von vornherein.
Das kommt hinzu. Eigentlich wollte ich einen schönen Witz machen mit Gips und Skigebiet, aber ich weiß ja, dass das ohnehin wieder rausgestrichen wird.
Du, heute lasse ich alles drin. Ich schwöre, Peter.
Die Folge 124, die Krux mit dem Gips. Und die startet mit einer Hörermail. Und diesmal kommt sie von Melanie.
Und die liebe Melanie, oh, sie ist ganz förmlich. Sie schreibt, guten Tag, Frau Tanina Rottmann und Herr Peter Gellner. Melanie, ich hoffe, wir dürfen dich einfach jetzt mal duzen und dich Melanie nennen. Sie schreibt, ich bin 39 Jahre alt und leide seit 3 Jahren an der Krankheit CRPS. Sollen wir es kurz erklären?
Ja, CRPS kennen viele vielleicht noch unter der Bezeichnung, die ein bisschen veraltet ist, aber die immer noch gebraucht wird. Morbus Sudeck, eine Krankheit, die doch sehr weit verbreitet ist, die in der Medizin aber noch nicht wirklich erforscht ist. Also da gibt es noch vieles, was aufgeklärt werden muss, was man noch gar nicht weiß über diese Erkrankung. Man weiß aber, dass die sehr schmerzhaft ist und doch viele nach Knochenbrüchen ereilt oder mitunter, wir haben die Fälle gehabt, wo der Gips einfach zu eng angelegt war und dann ist CRPS daraus entstanden. Also eine sehr schmerzhafte Krankheit und ich weiß von einigen Mandanten, dass es da doch sehr viele Selbsthilfegruppen gibt und alle, die davon betroffen sind, sollten mal im Netz schauen, ob sie da nicht für sich eine geeignete Selbsthilfegruppe finden, weil da kann man sich austauschen, bekommt vielleicht den einen oder anderen Hinweis oder Tipp und das ist, glaube ich, schon was Sinnvolles, sich da auch auszutauschen. Aber übersetzt heißt CRPS genau was, Tanina?
Ich übersetze es mal direkt auf Deutsch. Komplexes regionales Schmerzsyndrom. Also das ist eine chronische neurologische Schmerzerkrankung, die meist nach Verletzungen oder Operationen, wie du gesagt hast, an Armen und Beinen auftritt. Und das wurde eben früher als Morbus Sudeck bezeichnet. Also es geht um Schmerzen, die Melanie offensichtlich gehabt hat. Sie schreibt, ich kann wegen der Schmerzen keine Faust machen. Kurze Geschichte. Erst vor kurzem war ich in einer Schmerzklinik. Da war alles wunderbar, bis ein Tag vor der Abreise alles veränderte. Die Klinik bot mir Stellatumblockaden an. Müssen wir auch kurz erklären.
Ja, das ist ein medizinisches Verfahren, bei dem ein Arzt ein örtliches Betäubungsmittel an den sogenannten Ganglion Stellatum spritzt. Und das Ganglion Stellatum ist ein Nervenknoten im Hals, so kann man es vielleicht übersetzen.
Ja, Melanie schreibt, dass sie große Angst vor der Spritze im Hals hatte. Es lief aber alles ohne Komplikationen. Das Problem von Melanie, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen aus ihrer Mail, ist, dass sie von dem Arzt aufgefordert wurde, und zwar in einer größeren Runde, wo Ärzte und Therapeuten zusammen an einem Tisch saßen, dass sie eine Faust machen sollte. Und das sollten dann auch alle anderen sehen. Das hat sie gemacht bis zur Schmerzgrenze. Und danach sagte der Arzt, okay, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Dann sollte sie sich umdrehen und sah ein Foto mit einer großen Hand. Und sie hat das erst gar nicht verstanden, was ihr dieses Foto zeigt. Und dann hat sie gesehen, das ist ja meine eigene Hand. Also ihre Hand war auf diesem Bild zu einer Faust gedrückt. Und danach gab es wohl noch 3 Fotos auf dem Handy des Arztes, auch von ihrer Hand. Und Melanie schreibt, sie hätte sich in diesem Moment einfach irgendwie bloßgestellt gefühlt, weil sie erstens keine Einwilligung gegeben hat, dass diese Fotos geschossen wurden. Und sie sagt, diese Fotos wurden von ihrer Hand geschossen, während sie sediert war. Und sie sagt auch, ich habe nie unterschrieben, dass man Fotos von meiner Hand zur Dokumentation machen darf. Und dazu hat sie jetzt folgende Fragen. Darf der Arzt ohne Zustimmung Fotos von meiner Hand machen, während ich in der Sedierung liege?
Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, nein, sofern hierfür keine wirksame Einwilligung vorlag oder die Anfertigung nicht ausnahmsweise zur medizinisch notwendigen Dokumentation erforderlich war. Selbst bei einer medizinischen Dokumentation dürfen Bilder nicht beliebig angefertigt werden. Die Einwilligung in eine Behandlung ist nicht automatisch eine Einwilligung in Fotoaufnahmen. Also da muss man schon sagen, da fehlt es und darum war das nicht zulässig.
Und sie fragt nochmal genauer weiter. Ist es egal, weil da nur meine Hand und nicht mein Gesicht zu sehen war?
Ja, nicht unbedingt. Auch Fotos einzelner Körperteile können personenbezogene Daten sein, wenn sie einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Etwa durch die Patientenakte oder auch durch den Behandlungskontext. Dann gelten auch in diesem Fall die Regelungen des Datenschutzgesetzes und auch die ärztliche Schweigepflicht.
Melanie möchte auch wissen, weil es war ja eine größere Gruppe von Ärzten, ob ihr Arzt die Fotos vor allen anderen zeigen durfte.
Ja, auch eine sehr, sehr gute Frage. Das kommt auf den Zweck an. Also eine Besprechung innerhalb des Behandlungsteams kann zulässig sein, wenn, das ist die Voraussetzung, sie medizinisch erforderlich war oder ist. Erfolgt das Zeigen jedoch lediglich zur Bloßstellung oder ja ohne jedwede medizinische Notwendigkeit, dann kann das rechtswidrig sein und in dem Fall dann auch eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts darstellen.
Und sie fragt noch, darf der Arzt sein Handy im OP bzw. im Eingriffsbereich überhaupt benutzen?
Ja, ein generelles gesetzliches Verbot, das Handy zu benutzen, das gibt es nicht. Allerdings gelten strenge Hygiene-, Datenschutz- und Klinikvorschriften. Und ob ein privates Handy verwendet werden darf, richtet sich meistens nach den internen Regelungen der jeweiligen Klinik. Für medizinische Dokumentation werden nämlich in der Regel dienstliche Systeme genutzt.
Also ich will das überhaupt nicht irgendwie einschätzen. Also Melanie, du scheinst ja wirklich da dich angegriffen zu fühlen und das ist ja alles so ein bisschen suspekt, dass da Fotos von dir gemacht wurden, während du das überhaupt nicht mitbekommen hast. Ich hätte jetzt gedacht, so wenn das jetzt, also ich versuche mich da gerade reinzuversetzen, ich glaube, ich hätte das jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm gefunden. Da ist man ja ganz unterschiedlich gepolt. Ich hätte gedacht, okay, da macht ein Arzt Fotos, die sind ja wichtig, um das nachher zu besprechen. Auch wenn er mich vorher vielleicht nicht informiert. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich wäre da jetzt nicht so, ich nenne es jetzt mal empfindlich. Ich meine das nicht böse, Melanie, auf gar keinen Fall. Sie macht sich da aber wirklich Gedanken und sie fragt sich auch, was ist denn, wenn es dann noch mehr Fotos gibt, von denen ich gar nichts weiß, die auch während der Sedierung noch gemacht wurden?
Es gibt generell einen Auskunftsanspruch. Man kann also die Klinik auffordern, Auskunft zu erteilen, ob noch mehr Fotos gemacht worden sind, ob diese zu bestimmten Zwecken verwendet worden sind, ob die gespeichert worden sind. All das kann man als Patientin oder Patient an Auskunft verlangen. Das kann man auch durch Einsicht in die Patientenakte. Und da muss man schauen, ob möglicherweise daraus sich datenschutzrechtliche Ansprüche ergeben können, wenn da entsprechende Regelungen, Vorschriften, Normen nicht eingehalten worden sind.
Ich finde das auf jeden Fall sehr spannende Fragen, über die haben wir tatsächlich auch noch gar nicht gesprochen. Ich kenne natürlich Fälle, ich darf ja in die Akten einsehen, weil sonst könnte ich ja hier unseren Podcast nicht vorbereiten. Und da sind in den Anhängen ja auch Bilder drin. Also ich sehe ja auch Bilder von Verletzungen von Patienten und ich habe da noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ob so ein Patient oder eine Patientin wirklich immer darüber informiert war, dass diese Fotos gemacht wurden.
Ja, vielleicht noch zur Erklärung, warum darf Tanina in die Akten reinschauen? Weil sie einen entsprechenden Vertrag mit der Kanzlei geschlossen hat und auch eine sehr ausführliche Schweigepflichterklärung unterzeichnen musste. Mhm. Also sie unterliegt quasi auch der anwaltlichen Schweigepflicht. Sogar noch weitergehend haben wir sie verdonnert, nichts nach außen zu tragen. Also wer da jetzt denkt, Mensch, da kann jeder reinschauen, das wird einfach weitergehen.
Nope.
Bei Weitem, das ist nicht der Fall. Wir achten da sehr drauf. Und da dringt nichts nach außen.
So, liebe Melanie, ich hoffe, deine Fragen sind damit ausreichend beantwortet und wir steigen ein in unseren heutigen Fall. Und da geht es um ein kleines Mädchen, das ist Ariana, sie ist 5 Jahre alt und sie ist ein fröhliches, ein aufgewecktes und auch ein sehr mutiges Mädchen, man könnte auch sagen ein bisschen frech. Sie liebt es draußen zu spielen, auf Mauern zu balancieren, Bäume zu klettern, also sie ist wirklich super aktiv. Nur bei einer Sache, da hört der Mut mittlerweile bei ihr schlagartig auf. Sobald nämlich jemand eine Schere in die Hand nimmt, sobald ein Pflaster abgezogen werden soll oder ein Verband abgemacht werden soll, dann bekommt Ariana wirklich Angst. Und zwar panische Angst. Ihre Eltern, Timo und Alisa, wissen ganz genau, wann das angefangen hat. Nämlich im Sommer vor einem Jahr. Das Wetter ist schön, Ariana spielt auf einer Wiese direkt am Haus. Sie klettert auf eine kleine Erhöhung, ungefähr 1 Meter hoch, und dann verliert sie das Gleichgewicht und stürzt. Dabei landet sie so unglücklich, dass sie sich den linken Arm verletzt. Das Geschrei ist in dem Moment groß. Alisa kann ihre Tochter kaum trösten, tastet den Arm ab und Ariana jault auf vor Schmerz. Die Mama schnappt sich die Kleine und fährt in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Sie haben Glück, es ist gerade nicht viel los und Ariana wird sofort von einer Ärztin untersucht. Nach der Untersuchung steht die Diagnose schon fest, eine suprakondyläre Oberarmfraktur.
Ja, das bedeutet, dass der Oberarmknochen direkt oberhalb des Ellenbogengelenks bricht. Und das ist einer der häufigsten Knochenbrüche bei Kindern. Gerade in diesem Bereich ist nämlich der Knochen bei Kindern noch relativ weich und deshalb anfällig. Die meisten dieser Brüche entstehen nach einem Sturz beim Spielen oder, wenn man es heutzutage noch macht, beim Klettern.
Ich hoffe, das machen die Kinder noch. Bei Ariana kommt aber noch etwas Entscheidendes hinzu. Der Knochen ist zwar gebrochen, aber, und ich glaube, das ist eine gute Nachricht, er ist nicht verrutscht.
Ja, das ist eine gute Nachricht, denn bei vielen Kindern verschieben sich die Bruchstücke. Dann muss sogar häufig operiert werden, oft sogar mit kleinen Drähten, die den Knochen stabilisieren. Bei Ariana liegt dagegen eine sogenannte nicht dislozierte Fraktur vor. Das bedeutet, der Knochen ist gebrochen, die Bruchstücke stehen aber noch an der richtigen Stelle. In solchen Fällen versucht man meistens auf eine Operation zu verzichten.
Ja, und genau das passiert hier auch. Der Arm von Ariana wird ruhig gestellt. Sie bekommt eine Gipsschiene. Weil der Ellenbogen noch sehr schmerzt, wird der Arm in einem rechten Winkel gelagert. Für Ariana beginnt jetzt eine Woche, die viele Familien wahrscheinlich kennen. Das Duschen ist kompliziert, das Anziehen auch ein bisschen schwieriger. Überall muss aufgepasst werden. Aber ihre Eltern sagen sich, also lieber eine Woche Gips als eine Operation. Nach knapp 2 Wochen wird Ariana erneut untersucht. Die Ärzte sind zufrieden, der Bruch scheint gut zu heilen. Und deshalb bekommt sie jetzt einen festen Kunststoffgips, der den Arm noch stärker beugt, ungefähr auf 120 Grad. Es vergeht noch eine Woche, dann soll der Kunststoffgips endlich wieder runter. Für Ariana ist das der Moment, auf den sie sich schon diebisch freut, endlich wieder schaukeln gehen können und beide Arme benutzen. Und deshalb fahren Ariana und ihre Eltern auch mit sehr viel Vorfreude in eine orthopädische Praxis. Das ist jetzt eigentlich nur noch ein Routinetermin, der vielleicht 10 Minuten dauert. Und der Arzt nimmt dann da eine spezielle Gipssäge zur Hand.
Ja, und das kennen sicherlich viele, zumindest vom Zuschauen, wenn nicht sogar vom eigenen Erleben. Und man denkt im ersten Moment, das sieht gefährlich aus. Dabei funktionieren Gipssägen ganz anders als eine Kreissäge beispielsweise. Das Sägeblatt dreht sich nämlich gar nicht. Es schwingt mit sehr hoher Geschwindigkeit, nur wenige Millimeter hin und her. Starres Material wie Gips wird dadurch komplett durchtrennt. Weiche Haut bewegt sich normalerweise mit und wird deshalb nicht geschnitten. Deshalb gelten diese Sägen grundsätzlich zumindest als sehr sicher.
Ja, trotzdem spüren viele Kinder schon beim Geräusch Unbehagen. Die kriegen dann Angst. Das ist so ein lautes Brummen, es vibriert und es ist ja so nah an der Haut und auch Ariana ist ängstlich. Dann beginnt der Arzt, den Gips aufzuschneiden. Was genau in diesen Minuten passiert, darüber gehen die späteren Einschätzungen auseinander. Fest steht aber, als der Gips entfernt ist, hat Ariana Verletzungen am linken Ober- und Unterarm. Der Orthopäde spricht später von oberflächlichen Hautverletzungen. Sie werden mit einer Salbengase abgedeckt und verbunden. Wie viele Wunden Ariana genau hat, wie groß sie sind oder wie tief sie reichen, wird in der Behandlungsdokumentation nicht festgehalten. Für ihre Eltern ist allerdings sofort klar, das sieht nicht nach den kleinen Schürfstellen aus, die man vielleicht erwarten würde. Und sie machen sich Sorgen. Nur 2 Tage später fahren sie mit Ariana erneut ins Krankenhaus. In der Klinik versuchen die Ärzte überhaupt erstmal zu untersuchen, was passiert ist. Und das ist gar nicht so einfach, denn Ariana hat tierische Angst. Im Arztbrief steht später, das Kind ist sehr unruhig. Sie zieht den Arm immer wieder weg. Sie möchte nicht, dass jemand die Wunden anfasst. Trotzdem gelingt es den Ärzten, sich ein Bild zu machen. Am äußeren Bereich des linken Oberarms entdecken sie zwei oberflächliche Wunden. Die eine ist ungefähr 2 Zentimeter lang, die andere sogar rund 6 Zentimeter. Und auch am Unterarm finden sie weitere Verletzungen. Immerhin gibt es auch beruhigende Nachrichten. Die Haut ist nicht gerötet, nicht überwärmt, nicht geschwollen. Das spricht also zunächst gegen eine akute Infektion. Ob Ariana den Ellenbogen normal bewegen kann, lässt sich allerdings kaum beurteilen, denn dafür hat sie einfach zu große Schmerzen und das Kind spielt einfach nicht mit bei der Untersuchung.
Ja, und diese großen Schmerzen sind bei kleinen Kindern tatsächlich keine Seltenheit. Eine körperliche Untersuchung lebt davon, dass der Patient mitmacht. Also die Compliance des Patienten, wie die Mediziner gerne sagen, die muss ein Stück weit stimmen. Ein 4-jähriges Kind, das gerade eine schmerzhafte Verletzung erlebt hat, zieht den Arm oft reflexartig weg oder verkrampft sich. Und das ist dann für die Ärzte schwierig einzuschätzen, ob Bewegungseinschränkungen wirklich durch die Verletzung entstehen oder einfach dadurch, dass das Kind Angst hat.
Ja, und die Ärzte entscheiden sich deshalb zunächst gegen einen weiteren Eingriff. Die Wunden sollen weiter beobachtet werden. Außerdem empfehlen sie den Eltern, Ariana in einer Klinik für plastische Chirurgie vorzustellen. Das ist in dem Moment ein Termin, Peter, der ihre Eltern überrascht.
Das denken einige bei diesem Begriff. Dabei beschäftigt sich die plastische Chirurgie nicht nur mit ästhetischen Eingriffen, viele denken das. Sie ist vor allem auch für die Behandlung komplizierter Haut- und Weichteilverletzungen zuständig. Oftmals nach Brandereignissen. Brandverletzte werden sehr, sehr häufig auch in diesen Kliniken behandelt. Gerade wenn unklar ist, wie tief eine Wunde reicht oder ob später Narben entstehen können, holen andere Fachrichtungen häufig diese plastischen Chirurgen dazu.
Ja, und schon am nächsten Tag fährt die Familie los. In der Fachklinik wird Ariana untersucht. Und auch das gestaltet sich wieder schwierig. Die Kleine schreit und wehrt sich, als der Arzt den Verband entfernen will. Im späteren Gutachten wird von einer sehr schwierigen und extrem aufwendigen Verbandentfernung gesprochen. Ja, warum? Weil der Verband an den Wunden festklebt. Zum Glück entdecken sie auch jetzt keine Anzeichen einer Entzündung. Und Ariana kann ihren Arm offenbar vorsichtig bewegen. Die Ärzte entscheiden sich deshalb erneut gegen eine Operation. Stattdessen empfehlen sie eine konservative Behandlung. Wie sieht die aus?
Ja, konservativ bedeutet in der Medizin immer, wir behandeln ohne Operation. Die Wunden sollen regelmäßig gereinigt und mit einer Wundsalbe gepflegt werden. Der Körper soll die Haut selbst heilen, so der Ansatz.
Ja, und die Ärzte beziehen die kleine Ariana in die Behandlung mit ein. Sie zeigen der Kleinen, wie sie die Salbe mit einem sterilen Spachtel vorsichtig auftragen kann. So, und obwohl die Wunden jetzt langsam verheilen, bleiben da viele Fragen offen, besonders natürlich für die Eltern von Ariana. Wie konnten diese Wunden überhaupt entstehen? Kann eine Gipssäge solche Verletzungen verursachen oder ist bei der Gipsabnahme irgendwas anderes noch schiefgelaufen? Also diese Antworten möchten die Eltern von Ariana bekommen, die kommen aber bei den Ärzten nicht weiter. Und, tada, wer hätte es gedacht, kontaktieren die Kanzlei Gellner.
Ja, und die Kanzlei Gellner hat nicht in meiner Person, sondern in Person einer Kollegin ein Gutachten über den medizinischen Dienst eingeholt. Und dieser Gutachter, der da beauftragt worden ist, hat tatsächlich einen Fehler festgestellt. Ich will noch nicht verraten, welcher das ist, da kommen wir gleich zu. Wir haben dann den beschuldigten Arzt mit diesem Gutachten konfrontiert und der war wirklich über alle Maßen entsetzt und gesagt, das kann nicht sein, ich habe nichts falsch gemacht, also da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Ich wäre aber bereit, ein weiteres Gutachten ergehen zu lassen, einholen zu lassen, und zwar über eine Bezirksärztekammer. Wir haben ja oft gehört, es gibt Gutachterkommissionen, es gibt Schlichtungsstellen und in manchen Bundesländern gibt es diese Bezirksärztekammern, die dann auch entsprechende Gutachten erstellt. Und ja, wir haben uns in dem Fall darauf eingelassen. Wir hatten auch keine Rechtsschutzversicherung und wollten uns jetzt nicht nur auf das MD-Gutachten versteifen und sind auch davon ausgegangen, dass das Gutachten der Bezirksärztekammer diesen Fehler bestätigen wird. Also da hatten wir jetzt nicht so viel Sorge und darum haben wir gesagt, okay, da stimmen wir zu. Das machen wir meistens nicht. Wenn wir ein positives Gutachten haben, dann lassen wir nicht noch ein weiteres einholen. Warum auch? Ne? Wenn das für uns ein Gutachten ist, das unsere Ansprüche trägt, dann gehen wir daraus vor und gehen nicht das Risiko ein, dass vielleicht ein weiteres Gutachten auftaucht, dass dann plötzlich das Gegenteil behauptet und dann ist man dann in der Bredouille. Aber hier waren wir ziemlich, ja, siegessicher will ich nicht sagen, aber ziemlich davon überzeugt, dass das Gutachten des MD bestätigt werden wird. Und tatsächlich war es auch so. Und zwar hat auch dieser Gutachter der Bezirksärztekammer eine thermische Schädigung bestätigt. Also es ist durch die Gipsabnahme zu Verletzungen gekommen aufgrund einer Überhitzung und dann sind die entsprechenden Schäden entstanden und das durfte nicht sein. Das hätte bemerkt werden müssen. Man hätte dann vorher die Säge entfernen müssen, an anderer Stelle weitersägen, aber das war in dem Fall unterlassen worden. Und
ich schnipse wie im Unterricht. Ich habe eine Frage, ja. Herr Lehrer.
Ja, bitte, Frau Rottmann.
Ja, da frage ich mich, könnte es da vielleicht auch einen Materialschaden geben bei dieser Säge, wo dann vielleicht gar nicht der Arzt verantwortlich ist, sondern der Hersteller dieser Säge?
Ja, das gibt es ja in vielen Bereichen. Die Fälle hatten wir hier auch schon.
Deswegen frage ich.
Das wird ja oftmals auf das Material dann geschoben. Das war aber jetzt hier in dem Fall nicht so. Es gab auch keinen Ansatzpunkt zu sagen, die Säge hat nicht einwandfrei funktioniert. Das ist auch gar nicht von der Behandlerseite vorgetragen worden. Darum stand das gar nicht im Raume und musste dem auch nicht nachgegangen werden, weil auch der Versicherer, um jetzt daran anzuschließen, die beiden Gutachten auch sofort akzeptiert hat. Natürlich, es war kein hoher Schadensersatzanspruch, der geltend gemacht worden ist. Wir hatten 3.000 Euro angesetzt für den Ausgleich der Ansprüche. War vielleicht ein bisschen zu hoch, aber man muss ja damit rechnen, dass es da noch Abschläge gibt seitens der Versicherung. So war es auch. Sie hat dann 800 Euro angeboten als Schadensersatzleistung. Das war uns natürlich deutlich zu wenig. Ja, wie es so oft war, ging es dann ein bisschen basarmäßig hin und her. Und wir haben uns letztendlich auf 2.200 Euro verständigt. Das halte ich für einen guten bis sehr guten Betrag für die Verletzungen, die Ariane da erlitten hat. Die waren doch nicht so gravierend. Und das war, glaube ich, eine ordentliche, vernünftige, angemessene Entschädigung. Mhm. Wir haben uns aber vorbehalten, dass nicht vorhersehbare künftige Schäden, man weiß ja nicht immer, was sich noch weiterentwickelt, die haben wir uns vorbehalten, dass die dann auch zu ersetzen sind. Da muss man als Jurist sehr aufpassen, wie das formuliert ist, damit das nicht später dann vielleicht verjährt. Da machen viele Juristen auch Fehler. Also Thema Abfindungserklärung, das ist im Arzthaftungsrecht oftmals auch ein Thema für ein 10-stündiges oder 15-stündiges Seminar, das abgehalten wird, wo es nur um die Abfindungserklärung geht. Damit will ich jetzt nicht langweilen, aber da ist sehr, sehr wichtig, dass man auf einiges achtet. Und das weiß der gute Patientenanwalt natürlich. Und gerade die Verjährung, vielleicht um das einmal rauszugreifen, da muss man drauf achten, weil diese Ansprüche verjähren natürlich auch, wenn man nicht entsprechende Vorkehrungen in der Abfindungserklärung aufgenommen hat oder vorgenommen hat. Das fällt dann manchmal dem Anwalt auf die Füße, wenn er nicht dran gedacht hat. Und dann kommt nach 5 Jahren der Mandant wieder und sagt, so, jetzt habe ich noch jenes und dieses. Und dann muss er feststellen, oh Mist, das ist verjährt. Ich habe nicht entsprechende Maßnahmen ergriffen, damit das nicht der Fall ist. Also darum immer zum erfahrenen Patientenanwalt, der sich in dem Bereich auskennt, gehen, um da nicht irgendwann Schiffbruch zu erleiden. Obwohl das Schlechteste ist das auch nicht. Das sagen manche auch, weil der Anwalt ist ja pflichtversichert und dann kann man die Versicherung des Anwalts in Anspruch nehmen. Also als Geschädigter verliert man da gar nicht so viel. Macht es manchmal sogar einfacher, den Anwalt zu verklagen als den Arzt. Und daher muss man trotzdem gut überlegen, wo man hingeht und wie man sich dann beraten lässt.
Du hast vorhin schon einmal die möglichen Folgen ja noch für Ariane angesprochen. Also dieses Mädchen hat Angst. Das hat erstmal ein Trauma.
Ja, die psychischen Probleme, die daraus resultieren, das ist nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei vielen Erwachsenen, die da wirklich ein Traumata entwickeln, nicht mehr zum Arzt gehen zu können, immer Angst zu haben im Krankenhaus. Und das wird meines Erachtens so in der Rechtsprechung bei der Schmerzensgeldbemessung, ja, ich will nicht sagen völlig, aber fast ganz unter den Teppich gekehrt. Das spielt kaum mal eine signifikante Rolle und da muss ich noch einiges tun, weil das ist ein Problem, das über Jahre, über Jahrzehnte einen begleiten kann. Mhm. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und das hat auch einen entsprechenden Entschädigungswert. Da kämpfen wir als Patientenanwälte schon lange und schon fast immer für. Aber da tut sich sehr, sehr wenig. Das wird einfach so, ja, mir nichts, dir nichts, nonchalant unter den Teppich gekehrt. Und spielt oftmals nur eine untergeordnete, wenn überhaupt, eine Rolle.
Und damit sind wir am Ende angekommen von unserer heutigen Podcast-Folge Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen, die könnt ihr euch gerne, falls ihr es nicht gerade schon tut, auf Campfire anhören. Das ist kostenfrei und ihr seid noch näher mit dabei. Ihr seht ja, was man hier alles machen kann auf Campfire. Da könnt ihr euch direkt mit in die Folgen einmischen und euch mit anderen austauschen oder uns Fragen stellen. Mit Kritik gehen wir auch um. Auch die könnt ihr hier äußern. Da freuen wir uns, dass ihr bei Campfire mittlerweile so zahlreich mitmacht. Bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.